willkommen zu Däffner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 64, lieber Däffner, und wir heute beide mit frischer Frisur. Also wenn es heute etwas schnittiger hier
genau.
klingt.
Bei mir vor dem Urlaub, bei dir nach dem rheinischen Urlaub.
Ja, was heißt Urlaub? Ich habe da eine Woche Homeoffice im Rheinland. Homeoffice. Also ich habe da gearbeitet. Ja, ich muss ja.
Homeoffice, nicht zu Hause.
Homeoffice bei dem Schwiegereltern.
Auswärts.
Ganz genau.
Auswärts.
Und ich wollte ja, das hatte ich schon versprochen, nochmal das Vanilleeis vom Aldi Südessen.
Genau.
Das haben wir gemacht. Also es ist auch wirklich lecker. Also auf jeden Fall wesentlich günstiger als der Testsieger Häagen-Dazs. Es ist ein bisschen pappiger und ein bisschen süßer. Aber es ist durchaus, wer die günstigere Variante haben will, der kann das durchaus nehmen. Und das Lustige bei Aldi Süd ist, da sind die ja noch effizienter als bei uns. Du weißt ja, an der Kasse wird das Geld verdient oder verloren. Also wie schnell die Kassiererin ist. Deswegen sind ja auch immer diese Kassenbänder am Ende so kurz, damit du ganz schnell deinen Kram einlegst und dass du schnell gehst. Und da waren wir da und hatten keinen Einkaufswagen. Wir konnten also nicht ganz schnell wieder abräumen. Und dann haben wir da richtig Schimpfe gekriegt im Aldi Süd. Und das ging dann so weit, dass eine Frau sagte, sie können ja woanders einkaufen gehen. So richtig.
Das wäre schon fast ein Bär der Woche hier.
Die deutsche
Ich hoffe mal, dass wenigstens die Karte dann funktioniert hat und du nicht wieder mit deinem Commerzbankkonto da bezahlt hast.
Nee,
teilweise gesperrt war es. Ne? Wir erinnern uns. Wir älteren und Podcast-Hörer werden sie neu
erinnern. Aber diese deutsche Effizienz gibt es ja auch nur, weil es den Barcode gibt. Eine der Erfindungen des,
ich glaube, des rheinischen Kapitalismus.
Nein, das ist wirklich. Und die haben so einen 3D-Scanner beim Aldi und deswegen können die so schnell durchziehen. Und deswegen geht das so zack, zack, zack und du kommst nicht hinterher. Ja, das war das. Und auf meiner achtstündigen Hinfahrt, die Deutsche Bahn hat mal wieder, erstmal ging es nicht
Stunden
los, acht Stunden habe ich gebraucht, weil am Anfang hieß es, der Zugführer wird im Stau stehen und deswegen könnte er noch nicht den Zug führen und dann standen wir eine Stunde, bis der Zugführer aus dem Stau angefahren gekommen war und dann ging es los und da habe ich wirklich einen ganz netten Nachbarn getroffen, der arbeitet bei einer Bildungsstiftung und ist da Leiter für Schulpolitik. Und der hatte natürlich auch sein Geld völlig falsch angelegt. Das lag da auf irgendwelchen Girokonten rum. Und dann habe ich ihm einfach mal ein paar Charts gezeigt von unserem MSCI Welt, MSCI All Country World. Und dann sagte er, warum hat einem das keiner gesagt? Das sagt er so. Und dann haben wir zusammen, er war bei der DKB, haben wir dann zusammen einfach eben einen Sparplan ausgesucht mit dem klassischen iShares, iCore
und dazu Tag ein gutes
Amundi
Werk.
Emerging Markets. Und er hatte die perfekte Sache. Und ab jetzt hoffe ich mal, dass er auf jeden Fall besser ist, was Anlegen angeht. Aber selbst jemand, der wirklich clever war, der
Wahnsinn,
klug war und der dann sagt, warum hat einem das keiner gezeigt?
Aber es ist auch immer so ein bisschen eine Hohlschuld schon auch. Ne? Also man muss sich schon auch ein bisschen um seine Finanzen kümmern und einfach auch mal nachfragen, was
mit
kann man
Aktien
da tun.
Kann man 8% machen? Da guckt er mich ganz komisch an.
Ja. Also immer schön weiterempfehlen und auch unseren Podcast weiterempfehlen, weil da kann dann keiner mehr sagen, es hat uns keiner gesagt. Wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen, die ja auch immer dankbar sind, sozusagen, dass sie durch uns auf ETF-Sparpläne und dergleichen aufmerksam geworden sind. Zum Beispiel hat die Ines aus Vorarlberg uns geschrieben, uns beiden bei Instagram eine sehr, sehr lange Message und hat sich viel Mühe gegeben und sie schreibt, dass sozusagen ihr Freund schon länger mit Aktien Ohmacht, so nach dem Motto. Aktien hat und so weiter. Und investiert und sie auch jetzt halt mehr und mehr zu dem Thema gebracht hat und sie jetzt gemeinsam immer unseren Podcast auch hören und sie jetzt
du
auch schon
Schatz,
so weit ist.
Hast du schon den Däffner gehört? Der hat ja wieder einen guten Witz gemacht. Ich sehe schon, ich muss sich das vorstellen, wenn man zu zweit den Podcast hört.
Ja, mache ich mit meiner Freundin auch öfters. Zusammen
Podcast hören.
Ja,
öfters machen. Dann lacht man zusammen herzlich über
schön,
den einen oder anderen Witz. Das ist gut.
Charlotte Roche zum Beispiel hat jetzt einen so neuen Beziehungspodcast. Ja.
Den hörst du immer.
Ja, da haben wir jetzt auch mal zusammen angehört.
Und?
Ja.
Kannst du da eigene...
Kann man auch mal eigene Verhaltensweisen beobachten.
Und?
Ja, und?
Hast du parallel entdeckt?
Ich habe jetzt hier keinen Beziehungspodcast, sondern einen Wirtschaftspodcast.
Also, gut, also Sie hören zusammen
für
den Podcast.
Für Beziehungsfragen gibt es auch gute Podcasts.
Ines aus dem Vorarlberg.
Ines aus dem Vorarlberg war mal stehen geblieben. Ja. So. Und hat jetzt also auch schon ihren Account eingerichtet und so weiter. Und jetzt hat sie aber da noch einen gewissen Hemmreflex, um einzusteigen, weil sie sagt, es treibt sie die Klimakrise um. Sie beschäftigt sich sehr ausführlich damit. Und sie war jetzt auch gerade vor ein paar Monaten im Urlaub in Vietnam. Und da liegt ja so viel Plastik rum und diese ganze Umweltverschmutzung und so weiter. Und das stimmt sie dann doch jetzt pessimistisch. Und sie fragt sich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht und es besser wäre, doch nicht zu investieren. Sozusagen, sie schreibt, wenn es mal ganz dramatisch betrachtet wird, macht es eben noch Sinn, in Aktien zu investieren. Und da ist sie natürlich beim Defner jetzt an der richtigen Adresse.
Da wäre sie auch mir, bei mir auch an der falschen Adresse. Das ist,
bei dir also auch an der richtigen.
Nein,
oder an der falschen.
Nicht an der falschen, genau. Also ich würde auch sagen, es wird bestimmt ein Unternehmen geben, was irgendeine Erfindung hat, was möglicherweise den Klimawandel mildert oder die Folgen mildert. Also die menschliche Genialität kennt ja keine Grenzen.
Genau.
Und dieses Unternehmen wird früher oder später an der Börse sein und damit wird sie Geld verdienen. Deswegen sagen wir immer, breit streuen, breit investieren, dann vollkommen ist man irgendwo recht mit dabei.
Ja, genau.
Also kann man nur sagen.
Und diese Weltuntergangsängste, die gab es schon zu allen Zeiten und ich zitiere ja immer gern den guten alten Martin Luther aus dem guten Mittelalter, der damals gesagt hat, den ganzen Weltuntergangspropheten entgegengeschleudert hat. Und wenn morgen die Welt unterginge, so pflanzte ich heute noch ein Bäumchen ein und ich würde Schulden bezahlen, dort wo sie bestehen und mit der Welt und mir im Reinen sein.
Das ist schön gesagt. Hörer haben den jetzt schon zum dritten Mal gehört.
Muss ja, sagen, das, man kann es immer wieder nur wiederholen. Nein. Aber das Apfelbäumchen, das Luther damals gepflanzt hätte, das ist ja meine These, das wären heute Aktien. Ja, weil das ist doch beides gut vergleichbar. Da muss man erstmal pflanzen, auch mal investieren, auch mal jahrelang in Kauf nehmen, dass man erstmal keine Gewinne macht. Und dann kommen die Gewinne wie von selbst. Jahr für Jahr trägt dann dieser Apfelbaum reiche Früchte, wenn man ihn eingepflanzt hat. Und die anderen, die nur auf den Weltuntergang warten und ihr Geld irgendwo in Goldgruben versteckt haben oder wo auch immer.
Und Gold finde ich gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Da wäre sie bei mir in der Richtung.
Aus Furcht oder was auch immer gemacht haben, die haben ihr Geld auf jeden Fall dann nicht vermehrt. Und der Apfelbaum oder der Aktienbaum, der bringt dann reiche Frucht. Und das andere ist natürlich auch in der Tat noch, also ich glaube auch an diesen technologischen Wandel. Ich glaube, dass wir die einzige Möglichkeit, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, ist eben nicht der Verzicht, dass wir auf alles Mögliche verzichten.
Auch Verzicht.
Nein, aber es kann nicht sein.
Teil muss Verzicht sein.
Aber Ines war auch in Vietnam mit dem Flieger sicherlich und nicht per Anhalter. Und wir müssen auch weiter reisen. Es muss weiter reisen. Ja, die Greta fährt dann immer mit dem Segelboot. Die hat ja nichts anderes zu tun. Aber es muss weiter möglich sein, dass sich junge Leute die Welt anschauen. Da möchte ich echt dazu ermutigen und ermuntern. Und es muss einfach letztendlich möglich werden, dass wir auch den Flugverkehr auf CO2-freie oder klimabessere, neutralere Alternativen umstellen. Da gibt es ja auch Lösungsansätze, die da erprobt werden. Und dazu muss natürlich der Druck kommen, dazu müssen auch die Preise steigen, das ist ganz klar, um neue alternative Technologien hier an den Start zu bekommen. Aber wenn wir jetzt sind im Gespräch, CO2-Steuer, CO2-Bepreisung, wie auch immer, einführen, dann glaube ich, hat das eine Lenkungswirkung, die dann auch neue Technologien beschleunigen wird. Ja?
Genau,
die E-Autos beschleunigt, weil plötzlich werden ja die E-Autos zum Beispiel auch wieder günstiger im Vergleich zu Verbrennern. Die bisher ist ja der Preisunterschied noch eine große Abschreckung zum Beispiel. Und dann muss natürlich auch der Strom aus der richtigen Quelle kommen. Bei uns blitzt und donnert es übrigens im Hintergrund. Ja. Ausnahmsweise kein Donnerwetter vom Defner. Also und deswegen, und dann ist man, und es werden die Unternehmen sich durchsetzen an den Börsen und dann letztendlich in den Indizes, die wir empfehlen, also auch in den ETFs, dann da steigen ja immer die auf, die zukunftsfreundliche Technologien haben, die der Zukunft zugewandt sind. Und die alten Dinosaurier, die steigen ab und sterben aus.
So,
und dann investiert man nicht, hält man nicht, wenn man einen ETF hat, der wird ja automatisch auch immer wieder erneuert, wie so eine Börsenbundesliga. Und braucht man keine Sorge haben, dass man nur in alte Technologien investiert, sondern die wird automatisch erneuert. Also, Ines. Max, wie Martin Luther, pflanz ein Aktienbäumchen ein. Und viele Grüße nach Österreich.
Ja, und dann apropos Aktienbäumchen. Jakob hat uns geschrieben, er ist auch gegen die Finanztransaktionssteuer und er hat eine Petition, will er auf
wie
den
wir.
Weg bringen.
Genau, wir
eine
hatten ja schon
Online-Petition.
Mal. Sehr gut.
Und dann kann man auf Bundestagsseite, gibt es eine Seite, wo man Online-Petitionen gucken kann und wer da mitmachen will und auch gegen Finanztransaktionssteuer ist, der soll das tun, weil man braucht da ein gewisses Quorum, also eine bestimmte Zahl von Mitstreitern, damit die Petition auch wirklich Erfolg hat.
So. Mhm. Dann schreibt der Leon, wir sollen weiter schön unsere Debatten führen, das wäre ja unser USP, also er antwortet damit auf andere sozusagen Zuschriften, die sagen, wir sollen nicht immer so laut streiten, ja, also,
aber er sagt,
bitte weiter so und Konstantin schreibt, er hat Danke für den Podcast. Er investiert auch schon fleißig in einen Sparplan MSCI All Country World, ja, wie wir das immer empfehlen. Aber er hätte noch einen vierstelligen Betrag zur Verfügung, was er denn da machen soll. Also kleinen vierstelligen, also ein paar Tausender da rumliegen. Ja, was würdest du machen?
Ich würde gestaffelt einsteigen. Gestaffelt. Ich würde jetzt nicht den ganzen Betrag zur jetzigen Zeitpunkt
aber nie erstmal den Aktien, ganzen Betrag. Ne?
Und dann, natürlich.
Und aber dann kann man mit so einem Betrag, muss man jetzt alles nicht in MSCI All Country World, weil wir haben jetzt auch schon mal festgestellt, dass wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, es dann besser ist, aufzuteilen MSCI World, wo also die Industrienationen drin sind, und ein MSCI
Emerging Markets.
Da hatten wir ja auch schon mal empfohlen, da vielleicht eine Mischung 70%, 30. 70-30, also 70 in die Industriestaaten, 30 in die aufstrebenden Schwellenländer. Das wäre eine gute Mischung. Da hat man ein bisschen mehr Schwellenländer mit drin als im All-Country-World. Aber für kleine Beträge und Sparverträge und Sparpläne ist der All-Country-World schon wunderbar.
Genau. So, jetzt haben wir noch Ereignisse, die sich ereignet haben.
Jede Menge. Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Ja.
Deswegen hatte ich ja auch keinen Urlaub, sondern Homeoffice. Weil ich diese Ereignisse mir auch angeguckt habe. Du wolltest über Apple reden. Das ist ja eine unserer...
Apple wäre noch ein Bulle, den ich vergeben wollte.
Ja,
Apple-Zahlen gab es, das ist so mein Bulle.
Ach, da habe ich jetzt
ein
Bullen
vorgegriffen. Auch über ein anderes Ereignis. Herr Trump kriegt von mir einen Bären, soweit schon mal vorausgenommen.
Und wir wollen ein großes Zukunftsthema heute diskutieren, was, glaube ich, auch viele junge Leute bewegen wird. Es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Da ist ja jetzt die Stimmung am Arbeitsmarkt so ein bisschen gekippt. Und jetzt gibt es ja, der jahrelange Jobaufschwung ist zumindest erstmal gestoppt. Und jetzt ist die Frage, ja, wie gehen wir mit diesem Arbeitsmarkt um? Und das wollen wir dann auch diskutieren.
Das ist unser Thema, ein großes Thema, das ja viele Befürworter und Gegner hat. Und die Notenbanken sind ja mittlerweile unser Running Gag, muss man sagen. Ja. In dieser Woche, da die amerikanische Notenbank einen historischen Schritt gemacht hat, zum ersten Mal seit über 10 Jahren einen kleinen Zinsschritt vollzogen hat. Aber ich wollte nochmal auf die EZB, ich bin ja hier der Anwalt der kleinen Leute, der Anwalt der EZB.
Du bist der Anwalt der EZB, nein, nicht der kleinen Leute. Die kleinen Leute sind die leiden unter der EZB.
Das glaubst ja du. Ja, die kleinen Leute müssen halt einfach mal ihr Geld vom Sparkonto nehmen und Aktien kaufen. Dann
und müssen sich einfach aus der Mietwohnung rausbewegen. Und die Mietwohnung, einfach mal,
das ist das große Thema. So, und da gab es ja letzte Woche, kam der Kollege Czepitz ja mit einem Zeitartikel daher und hat schon jubiliert. Hurra, auch die Zeit. Selbst die Zeit ist jetzt EZB-kritisch. Und die Autorin Lisa Nienhaus, die da versucht hat, mal Draghi eine Schuld an den hohen Mieten zu unterstellen. Und darauf gab es natürlich eine große Debatte, nicht nur von uns beiden hier, sondern von auch anderen angesehenen Ökonomen.
Angesehenen Ökonomen? Ich bin nicht gespannt, welche angesehenen Ökonomen.
Bei der Zeit hat Sebastian Dullien
Dullien heißt der. Der heißt Dullien. Der war früher bei der Financial Times Deutschland. Okay. Dann war er,
gutes Blatt.
Dann war er an der FTHW in Berlin an der Hochschule und jetzt ist er Chefökonom.
Wissenschaftlicher Direktor des Gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. IMK. Normalerweise auch nicht so mein Verein, aber
er ist für lockeres Geld, also er ist der Anwalt der EZB.
Genau. Ja. Was heißt er Anwalt? Aber er hat einfach dann mal die Argumente nochmal richtig wissenschaftlich aufgezählt.
Wissenschaftlich?
Ich sage jetzt mal, was er sagt, dann kannst du deine plumpe Meinung dazu sagen.
Eine wissenschaftliche gegen die Plumpe.
Es sind natürlich ein bisschen meine Argumente, die ich letzte Woche auch schon mal so aus dem Bauch heraus versucht habe.
Das ist intuitiv gespürt.
Bis mich der Kollege dann immer wieder unterbrochen hat.
Bist du ein Keynesianer?
Nein, ich bin einfach ein Alltagsökonom. Ich gucke einfach, das ist Straßenökonomie. Also ich meine, das ist zu behaupten, ich kann es nochmal sagen. Das ist so weit hergeholt zu sagen, weil die Zinsen günstig sind, steigen die Mieten. Das ist
nicht weit hergeholt.
Doch, ich sage jetzt mal ganz kurz, was Herr Dullien schreibt.
Dullien. Sebastian.
Deutsch, ganz einfach Deutsch. Kommt bestimmt aus dem Französischen. Ja, waren bestimmt mal Hugenotten, die Vorfahren oder sowas. Ja? Dullien. Herr Dullien schreibt, diese These wäre auf jeden Fall ökonomisch mehr als zweifelhaft und empirisch nicht haltbar, weil es eben ein Zirkelschluss wäre. Ökonomische Modelle zeigen genau, die verlangte Rendite auf eine Anlage hängt davon ab, was Alternativanlagen bringen. Also Argumentation war ja sozusagen... ein Investor will immer sozusagen eine gewisse Mietrendite bekommen und wenn die Preise steigen, muss er eben die Miete erhöhen, um seine Rendite zu bekommen. Und Dulin sagt auch, dass es einfach sozusagen alle Vergleiche zeigen, dass die Investoren heute viel weniger Mietrendite verlangen als noch Jahre zuvor, dass sie sich mit weniger zufrieden geben. Zum Beispiel 2010, da wollten Investoren, haben sich mit der 16-fachen Jahresmiete, wollten die haben, also eine Mietrendite von ungefähr 5%, ja, und heute wollen sie nur noch eine 34-fache Jahresmiete
KGV
des Kaufpreises. Na, genau, das
KGV
ist viel weniger. Genau, das ist ungefähr 3. Ja, ja. Da, die Mietrendite. So. Und er sagt, es funktioniert eben nicht so, dass man ein Vermieter einfach seine Wunschrendite festlegen kann, weil sich der Preis am Mietmarkt eben nicht nur aus den Wünschen des Vermieters bildet, sondern eben aus der Nachfrage am Wohnungsmarkt, aus den Regulierungen, ganz wichtig natürlich, Dinge wie Mietpreisbremse und dergleichen verhindern ja, dass die Mieten noch stärker steigen können und dem Angebot neuer Wohnungen. So, und das sind die Faktoren, die letztendlich den Mietpreis bestimmen und das macht er hier ganz klar. Und er sagt, die Treiber für die hohen Mieten, das ist einfach sozusagen die hohe Nachfrage am Wohnungsmarkt, die wurde unterschätzt. Zum Beispiel schreibt er im Jahr 2009, da ging das Statistische Bundesamt noch von knapp 80 Millionen Wohnbevölkerung aus für 2020 und aktuell wird für 2020 jetzt mit 83 Millionen Einwohnern gerechnet. Dafür wurde geplant und gebaut, also sozusagen 3 Millionen plötzlich mehr Nachfrage und noch dazu wollen alle in die Großstädte
dann
drängen.
Sind's die Bösen,
und dann sagt er noch
Migranten.
Und dann nicht nur die, es sind auch, es sind Leute, die grundsätzlich auch, sind auch Flüchtlinge, die in den Wohnungsmarkt drängen, ist ja ganz klar. Aber genauso Leute aus Südeuropa sind in den Jahren der Eurokrise viele nach Deutschland gekommen, weil es hier wirtschaftlich besser lief, ist ganz klar so. Ja, sind EU-Bürger, sind freizügig und das ist gut so. Und natürlich drängen immer mehr in die Großstädte und ein anderer Faktor ist ja auch erwiesen, dass immer mehr, schreibe jetzt Dulin hier nicht, sondern aber ist eine Tatsache, dass die Leute auch immer mehr Fläche beanspruchen, mehr Wohnfläche. Auch das verknappt den Wohnraum insgesamt. Und er schreibt aber von einer anderen denkbaren Verbindung zwischen EZB-Politik, nämlich, dass die EZB durch die niedrigen Zinsen eben zur guten Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland beigetragen hat, weil sie die Konjunktur der Eurozone stabilisiert hat und ein billiger Euro dazu führte eben, dass die Deutschen gut exportieren könnten und das eben zu mehr Beschäftigung, höheren Einkommen geführt hat und dass deswegen natürlich Leute auch bereit sind, höhere Mieten zu bezahlen, als wenn sie eben weniger auf dem Konto haben. Aber dieses würde ja von den EZB-Kritikern nie angeführt. Schreibt er eben auch und zum Schluss niedrige Löhne und eine höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. Das könnte ja niemand wollen, sozusagen, um niedrigere Mieten zu haben.
Ach, hast du schön gesagt. So, also ich sag noch was. Ja. Ich könnte noch eine Sache, wenn du als Investor investierst, und das ist ja bei Private Equity, bei Unternehmen nicht anders, dann hast du einen Verwertungsdruck. Du hast einen Druck, eine bestimmte Rendite zu erwirtschaften. Da kann mir keiner erzählen, oh ja, jetzt ist es halt so, dann nehmen wir eine niedrigere Miete. Wenn du einen Verwertungsdruck und wenn deine Investoren immer noch diese alte Rendite haben wollen, dann bist du gezwungen, die Miete auch versuchen zu erhöhen. Und wie kannst du sonst erklären, dieses Modell, was du erklärt hast, ist so ein bisschen der Mietmarkt oder der Wohnungsmarkt ist so ein bisschen wie Tomaten, die fährst du dann von X nach Y und dann wird sich das ausgleichen und wenn der Preis steigt, dann werden die Leute mehr Tomaten anbauen und so weiter. So geht es leider nicht. Wir haben leider eine Angebotsknappheit, die alleine darin schon besteht, dass du ja nur eine bestimmte Fläche hast. Berlin ist Berlin und das kannst du nur bis zu der bestimmten Fläche machen.
Genau.
Und das Zweite ist, dass du eine Angebotsknappheit hast. Nein,
genau.
Natürlich nicht, das nicht. Aber wenn du jetzt als Investor investierst, dann bist du gezwungen und dann heißt es, du musst alles rausholen, was geht. Und es gibt in Berlin Straßenzüge, da auf der einen Seite bezahlst du 6,50 Euro, das ist ein genossenschaftlicher Vermieter, und auf der anderen Seite genau die gleiche Lage, ähnliche Ausstattung, bezahlst du das Doppelte. Und das ist ein Privater, der Renditeerwartungen seiner Investoren dahinter hat. Und das ist nun mal so. Und du versuchst alles, was geht, rauszuholen. Versuchst im Zweifelsfall irgendeine Modernisierung zu machen, um auch zu erhöhen und so weiter. Und deswegen ist diese Argumentation ist so nicht haltbar. Dieser Verwertungsdruck von Investoren führt dazu, dass sie rausholen, was geht.
Und das tut nicht jeder. Das machen doch Investoren immer. Das ist doch nicht gesagt, dass ein Investor dann einfach bloß, weil er 5% Mietrendite hat, dann aufhört, seine Miete zu erhöhen. Dann dürften ja zum Beispiel viele, viele Häuser, die schon abbezahlt sind, die Miete nicht mehr steigen.
Die sind niedriger.
Die sind niedriger, weil das alte Mieten sind und das alte Mietverträge sind.
Nein.
Wer heute noch 6,50 Euro Mietpreis hat, hat es eben, weil es entweder eine Genossenschaftswohnung ist, weil es staatlich gefördert ist, dergleichen, oder weil es halt ein alter Mietvertrag ist, wo du die gesetzlichen Auflagen hast, dass du in 3 Jahren...
Vermieter, die wollen nicht das Maximum raus und die müssen das auch gar nicht.
Aber, das sind einzelne, wenige private Vermieter.
Das ist nicht einzelne, wenige.
Das ist wirklich Bullshit. Nein. Also ich meine, ich wohne auch selbst zur Miete, ich bin selbst Vermieter. Ich würde doch immer versuchen, auch einen optimalen Preis zu erzielen.
Ja, du bist vielleicht ein Gewinnmaximierer, aber der normale Vermieter ist das nicht.
Der normale Vermieter versucht auch, einen optimalen Preis rauszuholen. Und ein Profi-Investor noch dazu.
Ja, Profi-Investor, aber nicht ein normaler Vermieter.
Aber ein normaler Vermieter in der Regel auch.
Ich kann dir was sagen. Mein Schwiegervater ist Vermieter am Arkona-Platz und hat da und vermietet eine Wohnung. Und der wird dir nie das Maximum rausholen. Der ist zufrieden.
Aber vielleicht
mit
nicht das Maximum. Aber er erhöht doch auch die Miete.
Nein, aber doch nicht in dem Ausmaß, wie es ein Investor machen würde, der die Bude gekauft hat zu einem überhöhten Preis. Der würde immer, wenn es geht, das machen. Und ein normaler Vermieter macht das nicht.
Ein normaler Vermieter macht das natürlich auch.
Nein, der ist daran interessiert, dass die Leute, dass er gute Mieter hat, dass sie zufrieden sind und so weiter. Das ist kein Gewinnmaximierer. Das ist ein Mensch. Bild, was leider nicht so funktioniert. Der Defner ist vielleicht ein Homo economicus und holt aus seiner Wohnung, die er hat, raus, was er rausholen kann, aber der normale Vermieter macht das nicht.
Das
glaub's mir.
So, das ist überhaupt nicht empirisch bewiesen. Und wie gesagt, dann dürfte es überhaupt keine Mieterhöhungen mehr in Deutschland geben bei abbezahlten Bestandswohnungen. Ja, wenn es das alles
aber
nur
das sind doch wesentlich
so
niedriger. Es gibt in Dortmund Menschen.
Dortmund, weil in Dortmund, das ist doch eine ganz andere Nachfrage in Dortmund als in Berlin. Kannst doch Dortmund hier nicht mit Berlin vergleichen. Da ist doch kein
Vermieter treffen, die nicht so denken, wie du das tust.
Aber sie erhöhen trotzdem, aber vielleicht moderater und trotzdem werden sie die Miete erhöhen und dadurch ihre Mietrendite auf ihren ursprünglichen Kaufpreis. Vielleicht haben sie das Häuschen geerbt, da hast du ja dann Mietrenditen von jenseits, ja. Wenn hast du ja vielleicht irgendwo Mietrenditen von 20% oder mehr leichter Dings, ja, wenn du früher gekauft hast. Ist doch keine Frage.
Hast du nicht den Verwertungsdruck so hoch?
Verwertungsdruck, das ist aber das, bloß weil du einen Verwertungsdruck hast,
dann wirst
bloß
du das
weil
auch
du
machen.
Eine Mietrendite hast, da heißt du nicht, dass du die kriegst am Markt. Ja?
Aber du wirst versuchen, das rauszuholen.
Ja, du wirst es versuchen, aber das heißt nicht, dass du sie kriegst. So.
Gut. Wir werden da nicht einig.
Ja, wir werden dann in der Tat nicht einig. Also, wie gesagt, bloß weil du irgendwo anders gerne Zinsen haben möchtest, heißt ja nicht, dass du sie bekommst, ja. Bloß weil ich gerne von Aktien irgendwie 8% Rendite bekommen würde.
Du wirst alles tun, dass du es kriegst. Das ist halt ein Unterschied. Ein normaler Vermieter macht das nicht.
Aber wer sind denn die normalen Vermieter? Das sind ja auch nicht, wie viel, es gibt im großen Ganzen sind es ja sehr viele institutionelle Investoren und die normalen kleinen Vermieter, die dann sagen, ach, ist mir doch egal und ich
glaube, du darfst nicht unterschätzen. So wenig private Vermieter gibt es nicht.
Aber das sind so.
Ich werde die Zahlen von unserem Immobilienkollegen mal rausfinden und dann.
Das ist eine Theorie, die meiner Meinung nach überhaupt nicht haltbar ist, ja. Und dann wie gesagt,
Verwertungsdruck
dann
ist nicht haltbar. Gut, dann bin
Verwertungsdruck
ist auf jeden Fall eine Sache. Gut, wir sind bei Minute 20.
Ja, wir sind bei Minute 20.
Lass uns zu unseren. Hast du noch was zum Nachklappen oder irgendwas? Sonst sollten
wir
jetzt unsere Rubriken kommen.
Mal langsam in.
Ja, und Bulle und Bär, du wolltest ja einsteigen, läuft schon seit 20 Minuten. Hallo, Defner.
Ich meine, in unsere normalen Rubriken einsteigen.
Ah, ja? Ich dachte, gut, dann also, du hast schon Apple angekündigt.
Nein,
fang du
jetzt mal an. Ja,
du hast doch Apple. Jetzt mach mal deinen Apple.
Dann mach ich mit Apple an, ja.
Neuer Level und
Apple a day.
Jetzt werd mal nicht so maulig hier.
Apple a day keeps the doctor away.
Yes.
Also,
und dann ist er wieder der alte Defner. Eben noch maulig und jetzt schon wieder lustig.
Das ist halt diese Gimpelökonomie des Herrn. Ja, muss ich jetzt mal Gimpelökonomie nennen, was der Chappets hier anbringt.
Verwertungsdruck
alleine schafft doch kein Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, ja. Und jeder Obsthändler hat Verwertungsdruck, wenn er seine Tomaten verkaufen will und will das maximal rausholen. Und trotzdem verkauft er seine Tomaten. Was auch immer. Der Wohnungsmarkt ist ein Markt, wo Angebot, Nachfrage und Regulierung den Preis bestimmen.
Ja,
so, hat der Herr Dulin hier sehr gut aufgeschrieben, kann man nochmal nachlesen. Ich konnte es jetzt ja auch nicht so gut vortragen, aber da Chapitz.
Und bei Twitter hat er noch die Frau Nienhaus geschrieben, da spannen sie sich vor den Karren der Populisten. Das hat er auch noch. Wer so argumentiert, da sieht man schon, dass der Dulli einfach, das ist einfach das Totschlagargument, das dümmste Totschlagargument. Ja, man kann ja mal einen Text
ist
schreiben.
Doch, nein, aber
man
es kann ist doch einen richtig. Text schreiben. Genau, da hat er doch recht.
Nein, hat er doch nicht.
Da hat er recht.
Hat
weil,
er nicht?
Ja, weil du populistisch kannst du ja nicht punkten, wenn du sagst, die die Investoren müssen mehr für Immobilien bezahlen. Aber wenn du
pro
sagst...
Pro EZB, was für ein Schwachsinn, Defner. Natürlich.
Das ist, ach, das
alles
ist doch,
andere ist
nein,
Populismus.
Ist, das
nur
ist Populismus, Populismus zu sagen, die steigenden Mieten ist die Schuld von Mario Draghi. Focus Money macht das auch immer gerne übrigens. Ja, jedem Geleitwort vorne im Editorial wird das dann behauptet. Ja, und das ist plumper Populismus, weil es, wie gesagt, nicht erwiesen ist und weil es nur der Versuch
erwiesen,
ist, die Masse
erzählst.
der Bevölkerung
hat Herr
gegen
Dulin
Mario
eine
Draghi aufzubringen.
Studie. Er hat ein theoretisches Grundgerüst gemacht. Es gibt keine einzige empirische Studie, die Verwertungsdruck mit versucht zu modellieren. Das gibt es nicht. Und so viel Ökonom bin ich auch. Und der Dulin ist nun wirklich wahrlich nicht der Überökonom. Das ist ein Keynesianer, wie er im Buche steht. Und der würde morgen mit dem Helikopter rumfahren, würde überall Kohle runterwerfen, weil das seine Theorie ist.
Ja, aber das
nein.
Aber
das ist sein Gedankenexperiment. Und das andere, alles, was die EZB irgendwie anspruchst, das sind Populisten.
Nein, Populismus ist, wenn man versucht, breite Bevölkerungsschichten mit einem Thema, das sensibel in der Öffentlichkeit ist, sozusagen aufzuhetzen. Gegen
nicht
die,
aufhetzen, so, sie hat es natürlich nur aufgeschrieben. Sie hat mal einen Zusammenhang versucht darzustellen, den der Herr Dulin nicht wirklich widerlegt hat mit empirischen
Meiner Meinung
Studien.
Schon?
Nein, hat er nicht. Hat er nicht, aber egal. Gut, wir kommen zu deinem Bullen der Woche. Apple, yeah!
Genau.
Gut.
Also. Und zwar ist es noch nicht nur Apple, sondern es ist einfach jetzt mal, wir haben auch schon öfters über Apple diskutiert, es sind die kleinen Dinge von Apple, die sozusagen still und heimlich zum Next Big Thing geworden sind bei Apple. Man hat ja immer auf diese große legendäre Ankündigung, die früher Steve Jobs immer gemacht hat, and the Next Big Thing, ja, und dann mal eben so ein iPod präsentiert oder so ein iPhone oder was er alles aus dem Hut gezaubert hat, gab es ja lange nicht mehr, aber eben mittlerweile merkt man, dass da so ein paar kleine Dinger im Portfolio von Apple sind, die heimlich, still und leise sozusagen sich mausern. Und zwar sind es die sogenannten Wearables, also die kleinen tragbaren Gadgets, allen voran die Apple Watch, aber auch die AirPods, die Kopfhörer, die drahtlosen Kopfhörer, habe ich ja auch welche seit kurzem. Ja. Ich habe da im letzten Quartal zugeschlagen, ja, meine Freundin auch gleich welche gekauft und schon ist der Umsatz der Wearables im letzten Quartal eben im zweiten Quartal insgesamt von 3,7 Milliarden auf 5,5 Milliarden Dollar gestiegen, also um 50% hochgeschossen. Das waren die Umsatztreiber sozusagen im Quartalsbericht von Apple. Und
wie viel machen die im iPhone? Entschuldigung.
Ich sag Umsatztreiber.
Ja,
Treiber, ja.
Wenn du 100 Milliarden mit dem iPhone machst und hast 3 Milliarden mehr, ist der Trieb klein. Aber gut.
Nein, es gut. ist ein kleiner, aber ein kommender Trieb, ja. Und zusammen andere Erfolgsfaktor, die sind aber nicht ganz so stark gewachsen, sind die Serviceeinnahmen, da habe ich auch schon oft darauf hingewiesen, dass das natürlich die kommenden Wachstumsfelder sind bei Apple, also Apple Music und dergleichen, all diese ganzen Servicegeschichten, Cloud-Dienste und so weiter und so fort. Und die sind um 13% gewachsen auf 11,5 Milliarden. Und und das hat jetzt zur Folge, dass in der Tat die iPhone-Umsätze sind rückläufig, wie der Kollege Chapitz bemängelt.
Rummeckert.
Aber auf der anderen Seite stabilisiert es halt insgesamt dann das Geschäft bei Apple, dass andere Zweige stärker werden. Und der iPhone-Umsatz ist jetzt auf 48% gefallen vom Gesamtumsatz. Ja, das ist jetzt sozusagen ein deutlicher Rutsch, unter 50%. Vor einem Jahr waren die iPhone-Umsätze noch für 63% der Erlöse verantwortlich. Aber es zeigt eben, dass es Apple gelingt, langsam sich eben auf andere Beine auch zu stellen und sich eben unabhängiger zu machen vom iPhone. Nicht mehr so darauf angewiesen ist, dass die Leute alle 2 Jahre sich ein neues iPhone holen. Und im Gesamten hat eben deswegen Apple bei Umsatz und Gewinn die Analystenschätzungen übertroffen und wagt auch eine positive Prognose für das laufende Quartal. Also manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die man nicht unterschätzen sollte und dann, die dann heranwachsen zu neuen, kräftigen Apfelbäumchen.
Der Bulle der Woche.
Apple-Bäumchen.
Apple-Bäumchen, da haben wir schon wieder den, also der Defner hier.
Ja, deswegen, und natürlich hat auch die Aktie dann davon profitiert, bis es wieder andere Turbulenzen gab. Ja.
Da kommen wir gleich zu deinem Bären.
Da kommen wir gleich nochmal zu meinem Bär der Woche. Ja, Trump ist schuld. Aber wir haben ja gesagt, zu unserem Grundeinkommen, das wir heute diskutieren wollen, haben wir nicht
keine
eine wirkliche Wette.
Und ich bin
Das ist ja noch ein bisschen wirklich sehr visionär. Das kommt garantiert nicht bis zum Jahresende. Lass uns doch mal wieder eine Apple-Wette machen.
Eine Apple-Wette,
in guter Tradition.
In
wir haben gerade
keine
vorliegen.
Zumal ja Apple auch, du weißt schon, wie sie das nach oben gebracht haben, die Aktie auch. Die haben so viele Aktienrückkäufe wie seit ganz, 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 ganz langer Zeit nicht.
Ja, weil sie
die
ganz so viel Geld verdient haben.
12 Millionen Aktien in 20 Tagen haben sie eingesackt. Das ist doppelt so viel wie nach den Quartalszahlen.
Weil sie auf diese Weise halt den Aktionären was zurückgeben, weil sie unheimlich viel Cash haben, weil sie da 200 Milliarden immer noch, glaube ich, rumliegen haben.
Nee, mittlerweile sind es nur noch 102. Da gab es eine Geschichte in der Financial Times. Und die haben
was, 102 nur noch? Ja, insgesamt?
Im In- und Ausland? Das meiste Cash hat mittlerweile Google mit 117 Milliarden.
Okay.
Und Cashbestand von Apple ist nur noch 102. Und dann,
jetzt wird es knapp langsam.
Und dann schrieb die Financial Times,
wenn sie noch Tesla kaufen
ist nicht mehr
wollen.
Das reichste Unternehmen, Apple. Nur weil sie einen Cashbestand haben. Na gut. Aber wir wollten ja wetten.
Ja,
und
wir wollten wetten.
Sie liegt ungefähr bei 950 Milliarden. Und meine Wette wäre, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr die 1 Billion schafft.
Ich wette mal wieder auf die Apple-Aktie. Allerdings natürlich ist das Umfeld schwierig und was Trump jetzt so vorhat, das könnte auch Apple wehtun. Aber trotzdem bin ich natürlich hier der Bulle und wette auf die Billion.
Die Billion.
Marktkapitalisierung.
Das Damoklesschwert abgehängt.
Da bin ich jetzt nicht mehr so guter Dinge, dass es bis zum Jahresende noch klappt.
Ich dachte, wir wetten noch eine zweite.
Also meine Zeithorizont ist, ich glaube, dass alles gut wird, aber die Frage ist der Zeithorizont.
Gut.
In dem alles gut wird.
Dann kommen wir zu meinem Bulle.
Du darfst jetzt einmal
mein
sagen.
Mein Bulle der Woche ist der Beyond Meat, also Beyond Meat, die Firma, beziehungsweise der Beyond Burger. Und das, obwohl ja die Aktie in den letzten Tagen 20% verloren hat und nur noch 10,6 Milliarden schwer ist, das Unternehmen. Und warum es mein Bulle ist, es gibt ja von Lidl jetzt die große Konkurrenz, der Next Level Burger. Und das hat Lidl hat jetzt zweimal versucht, so einen Beyond Burger auch unter die Kundschaft zu bringen, hatten aber nur begrenzte Stückzahlen. Und dann war es immer nach wenigen Minuten ausverkauft. Wir hatten die Geschichte hier schon und die Kunden waren frustriert. Dann hat Lidl gesagt, okay, dann machen wir halt eigene Burger. Und da gibt es eben, wie gesagt, die Next Level Burger. Und zwar werden die in Deutschland hergestellt von der WEFO GmbH in Niedersachsen. Und jetzt ist die Frage, ob die WEFO GmbH in Niedersachsen Beyond Meat, das große kalifornische Unternehmen aus dem Silicon Valley, schlagen kann. Und sowohl der Kollege Sommerfeld als auch ich haben den Test gemacht und haben die Burger gleich mal auf den Grill, beziehungsweise ich war im Rheinland, da hatten wir keinen Grill, in die Pfanne geworfen.
Bevor es das Vanilleeis gab.
Ja, genau, den gab es als Nachtisch.
Die Familie Chapitz muss immer Testesser sein.
Ja. Und man muss sagen, der Fritz, der hat den Burger zurückgehen lassen.
Echt?
Der mochte den nicht. Also ich muss sagen, wenn man ihn aufmacht, riecht das schon so ein bisschen wie so eine aus Erdnussflips und Chips. Und irgendwie so eine komische Mischung, also sehr würzig, wenn man es aufmacht, dann packt man es in die Pfanne und in der Pfanne ist es so, dann riecht es so wie Hausmannskost, so wie Erbsensuppe mit Würstchen, die ganze Küche danach. Also der Sommerfeld hat es mit auf dem Grill gepackt, draußen riecht man das nicht so, also dieses Erlebnis hatte er nicht so. Und was Positives für diesen Burger ist, dieses Gefühl, wenn du reinbeißt, es fühlt sich wie Fleisch an. Nicht ganz so zäh. Normalerweise bei so einem original Fleischbrötchen, der ist jetzt so ein bisschen zäh, wie so ein bisschen Kaugummi-mäßig. Und das hat der Beyond Meat mit so einem Kautschuk, den sie reingemacht haben, gut nachgemacht. Das kann der nicht. Aber die Geschmackssache von dem Lidl-Burger, da ist halt Champignons drin. Und dann versuchen die mit so Hefeextrakten und Geschmacksverstärkern irgendwas zu machen. Wenn es im Burgerbrötchen drin ist, geht das so einigermaßen, aber wenn du es roh probierst, was ich gemacht habe, also nicht roh, also schon aus der Pfanne dann probiert hast, dann kann das mit dem Beyond Meat Burger nicht mithalten und man stellt fest, die Konkurrenz, also wenn es jetzt wirklich so einfach gewesen wäre, wie du ja immer hier auch versucht hast zu erzählen,
so
dann mache ich mal drei
gesagt.
Wochen lang die WEFO GmbH in Niedersachsen und lasse ich da mal ein bisschen arbeiten. Die Verpackung sieht genauso aus wie der Beyond Meat Burger, auch die Schrift da draußen aus, auch der Burger von der rötlichen Anmutung und so, aber sie haben es halt wirklich nicht hinbekommen, den wirklich nachzumachen. Und jetzt gibt es in der kommenden Woche auch von Aldi den Wonderburger. Die versuchen das auch.
Klingt wie Wonderbra. Wunderbar.
Okay. Wunderbar. Wunderbar. Und, aber ich stelle halt fest, der Lidl-Burger zumindest, der hat es nicht geschafft. Ich will jetzt den anderen auch nochmal testen. Mhm. Und deswegen ist mein Bulle der Woche für Beyond Meat das Original. Und das ist wirklich der fleischlose Burger, der halt wirklich für mich am besten schmeckt.
Ja gut, so. Dass man innerhalb von 3 Wochen da jetzt kein Duplikat hinkriegt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube schon, dass die Großen sind ja auch dran und gibt es hier genug große Konkurrenten auch, dass da auch sozusagen adäquate Konkurrenz kommt. Aber auf der anderen Seite, du hast ja auch viele Anhänger. Ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Analysten gelesen, der ein sagenhaftes Kursziel ausgegeben hat. Von $1,100 für Beyond Meat.
Ja. Wo hast du den gefunden?
Mr. Thomas George vom Analysehaus Crystal.
Ja? Crystal?
Und der argumentiert eben wie du, der sagt, es gibt viele Schokoaufstriche, aber es gibt nur ein Nutella und Beyond Meat ist quasi das Nutella
so
unter den veganen
Nein.
Burgern.
Nutella ist ja nicht das Geilste.
Jetzt hast du aber dein Argument. Also sagen,
nee, das Nutella ist es doch nicht. Naja. Es gibt doch viel bessere Schokocreme.
Echt, aber
wenn du in Italien im Urlaub warst, da gibt es viel besser. Da gibt es Cremanovi, da gibt es Caffarel. Da gibt es viel bessere Schokocreme. Da würde ich eher den Beyond Meat, das ist eher was für Feinschmecker. Das ist eher so Hausmannskost. Dieses Lidl-Ding ist halt wirklich so ein bisschen platt, plump, irgendwas. Ich meine, wer noch nie einen veganen Burger gegessen hat, der wird den nehmen, wird denken, ist ja gar nicht so schlimm. Es schmeckt nicht so fies wie diese früheren Veggie-Dinger, sondern
ja. Naja, und die Aktie ist ja mal eben nach den Zahlen ein bisschen eingebrochen, aber weniger wegen den Zahlen. Die waren ja astrein, kann man nicht meckern.
Die waren gut.
Besser als erwartet ausgefallen, aber gleichzeitig haben sie ja dann eine Zweitplatzierung von Aktien angekündigt und da verkaufen auch Teile des Vorstands ihre Aktien.
Ja.
Also da scheint der Zukunftsglaube nicht so groß zu sein an die Firma, wenn der Vorstand Aktien verkauft.
Die aber Aktie ist von 25 auf über 200, da kann man schon mal ein paar Stücke abgeben. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben.
Würde ich grundsätzlich natürlich auch so sehen. Ne?
Und dann aber haben sie auch noch neues Geld für die Expansion, damit sie demnächst vielleicht mal wirklich in eine großen Lieferkette hätte mal beliefern können und nicht nur irgendwie
ja,
für
aber das
einen
ist ja
Tag.
Keine Kapitalerhöhung, das ist jetzt wirklich nur eine Zweitplatzierung.
Doch, ein Teil ist auch Kapital. Ein Teil geht als frisches Geld zu und ein Teil an Altaktionäre.
Ja. Naja, aber also, meine Wette steht ja noch bei $100. Ich glaube schon, dass irgendwann diese Burgerblase auch platzt und dann kann es auch mal schnell und rapide richtig abwärts gehen. Also,
1000, da sage ich 1000, 1100.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist einfach immer noch im Fantastereich.
240 Millionen ist
die erhöhte Prognose jetzt.
Und jetzt kannst du überlegen, dann hast du ungefähr 40.
Der Kurs ist ungefähr bei 13 Milliarden gewesen.
10 Milliarden jetzt mittlerweile nur noch. Da hast du ungefähr 41
ist Kurs-Umsatz-Verhältnis.
Ja, das ist 10-mal so viel wie Disney und 5-mal so viel wie Netflix. Ja, okay.
Und zum Beispiel hat Kellogg, die ja auch zum Beispiel Morningstars haben, das ist der Marktführer für Fleischersatzprodukte, ja, und die haben insgesamt einen Börsenwert von $20 Milliarden bei einem Umsatz von 13,4 Milliarden.
Ach, jetzt hören Sie.
Okay. Kellogg's Cornflakes in
hört auf. Okay. Kommen wir zu deinem Bären?
Mein Bär der Woche. Ich habe gerade einen kleinen Hustenreiz.
Ein Wasser, würde ich mal sagen. Sonst würde ich meinen Bären hier präsentieren. Wenn du jetzt irgendwie dich noch. Geht wieder?
Mein Bär der Woche, dann gehe ich gleich einen Hustenreiz für Mr. Trump. Donald Trump.
Donald J. Trump.
The real Trump.
Okay.
Weil er wieder mal eine Finte geschlagen hat, vollkommen überraschend. Es gab ja jetzt mal wieder eine neue Runde von Handelsgesprächen. Zum ersten Mal seit Mai haben sich die Chinesen und die Amerikaner mal wieder persönlich an einen Tisch gesetzt, wie vereinbart beim G20-Gipfel. Und die Verhandlungen waren relativ schnell zu Ende. Und ein paar Tage später reagiert Donald Trump und haut gleich mal wieder eine neue Zollrunde raus. Jetzt auf die $300 Milliarden Güter, die bisher noch nicht bezollt wurden.
Bezollt. Darunter auch die Apple-Produkte, die wurden bisher auch ausgenommen vom Zoll.
Auf die werden jetzt erstmal 10% Zoll erhoben ab September, ist die Ankündigung zumindest oder die Drohung. Und das könnte eben Handys, eben zum Beispiel dann auch Apple-Produkte treffen. Und deswegen ist auch die Apple-Aktie abgeschmiert. Laptops, Spielzeug, Schuhe und dergleichen. Und
das sind die Sachen, die wirklich wehtun, glaube ich. Wo der Amerikaner es wirklich merkt.
Ja.
Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das Ding auch wirklich
kommt. das wird, ja, aber das wird vor allem deswegen mein Bär der Woche. Also ich glaube, es wird auch wirklich gefährlich für die Volkswirtschaft in Amerika und wird Trump irgendwann auch wehtun nächstes Jahr im Wahlkampf, wenn er so weitermacht. Ja. Noch spuckt er große Töne und sagt, ja, wir werden China dann so lange besteuern, bis hier eine Einigung im Handelsstreit erzielt ist. Und gestern Abend hat er dann noch, bei einer Wahlkampfkundgebung gesagt, we will be taxing the hell out of China. Ja.
Taxing the hell out of China. Yeah. Da. Kaum müssen sie ganz viele Sojabohnen aus Amerika kaufen.
Und ich halte das einfach, wenn man jetzt gerade mal sich wieder an einen Tisch gesetzt hat und versucht, wieder ein bisschen Vertrauen aufzubauen und dann gleich wieder so eine Zollkeule reinzuhauen, ist doch vollkommen die falsche Strategie. Und immer mehr stellt er die Chinesen bloß. Wir wissen, im asiatischen Raum ist es wichtig, dass Leute auch ihr Gesicht wahren können. Und da ist er so ein Rüpel. Und ich glaube, irgendwann haben die Chinesen auch wirklich überhaupt keinen Bock mehr, sich da zu einigen. Und es kann wirklich echt nach hinten losgehen. Und wenn es nur die beiden betreffe, wäre es ja alles schon gut. Aber es ist halt, er spielt mit der ganzen Weltwirtschaft. Und da sehen wir auch in Deutschland, wie sehr die deutsche Wirtschaft, die Exportwirtschaft, die Autobau und so weiter da in Mitleidenschaft gezogen werden, wie sie das schon Bremsspuren am Arbeitsmarkt zeigt. Deswegen dafür mein Bär der Woche. Und die amerikanischen Verbände, Einzelhandelsverbände, laufen auch Sturm gegen diese Pläne. Ein großer Verband warnt, Präsident Trump benutzt amerikanische Familien als Geisel in seinen Verhandlungen über den Handelskrieg und warnt eben vor steigenden Preisen für Kleidung, Spielzeug, Haushaltswaren und Elektronik. Und dafür mein Bär der Woche, Mr. President.
Sehr schön. Ja, du hast ihm einen Bären auf den Hals...
Aufgebunden.
Das ist
Ich hoffe, dass daraus ein Bär... Market wird, ja.
Ja, das stimmt.
Ist ja immer dann so gestärkt, wenn es gerade mal wieder. Ich meine, das Witzige ist natürlich, dass er sozusagen.
Der Zeitpunkt war schon interessant.
Der Zeitpunkt am Tag nach der FED-Zinsentscheidung einen Tag
war es, ja.
Mit der er ja nicht zufrieden war, weil es nur ein ganz kleiner Zinsschritt war, begründet ja. Also, ich meine, ist dieser Zusammenhang schon zu krass, ne? Also, er löst einen Handelskrieg aus, der führt die amerikanische Notenbank letztendlich dazu, die Zinsen zu senken, obwohl die Wirtschaft noch relativ gut läuft in Amerika. Trump will aber mehr und fordert ständig und dass er einen großen Zinsschritt kriegt und dass er mehr Zinsschritte kriegt, ja. Und dann kriegt er das nicht und wie so ein kleines Baby. Vielleicht ist es wirklich auch die Rache indirekt gegen Jay Powell, den Fed-Chef, und sagt, okay, keine Zinssenkung kriege, keine große, dann fahre ich einfach den Handelskrieg weiter an, dann seid ihr zum Handeln gezwungen. Also das wäre, Trump ist alles zuzutrauen. Ne?
Ja, das wäre dumm, aber wo?
Ja.
Wenn Immobilienmenschen irgendwie miteinander in Verhandlungen treten, das wir haben ja selbst mal gebaut, da haben wir festgestellt, dass der Immobilienmarkt ganz eigene Gesetze auch des Vertrauens haben und des Verhandelns und insofern. Und
du meinst, solche Investoren, solche Immobilieninvestoren, die würden einfach sagen, 5% Mietrendite ist okay, da will ich nicht mehr haben, egal, wenn ich mehr Miete erzielen könnte auf einem Markt, egal wie hoch die Zinsen sind. Meinst du,
mein Bär der Woche ist so umstritten wahrscheinlich bei dir, dass du jetzt noch dagegen wettern kannst, noch ein Wasser trinken. Deshalb würde ich sagen, du trinkst dein Wasser mal und ich komme zu meinem Bär der Woche. Der Bär der Woche ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das höchste deutsche Gericht, über dem nur noch der Himmel ist. Also wenn die was entscheiden, dann ist es entschieden und fertig. Und warum ist das mein Bär der Woche? Es geht um Europa. Europa steht ja so ein bisschen im Ruf, immer dann weiterentwickelt zu werden, wenn es in der Krise ist. Und so hat es auch eine Krise gebraucht, um die Bankenunion voranzubringen oder die Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank ist ja auch aus einer Krise heraus geboren worden. Und dann hat man immer in der Politik bei der Bankenunion Gesetze gemacht, die ja so ein Kompromiss dargestellt sind, die aber möglicherweise mit dem alten Europarecht nicht mehr wirklich konform sind. Und zumal in Deutschland oder in den ganzen Mitgliedstaaten ja noch das nationale Haushaltsrecht gilt, das ist das so die Königsdisziplin des Parlaments und die nationalen Parlamente haben noch die Hoheit über ihre Haushalte. Und deswegen müssen die eigentlich auch ihre Hoheit darüber haben, was Ausgaben und Einnahmen und so weiter sind. Und dann kommt die Europäer und oder beziehungsweise die Brüsseler Politik.
Soweit dieser kleine Exkurs von Herrn Chapitz. Worum geht es jetzt ganz genau?
Es geht halt darum, dass beispielsweise
hat mit dem Urteil gar nichts zu tun.
Doch, das hat mit dem Urteil zu tun. Ja, es hat natürlich damit zu tun, es geht um zwei Urteile. Also eine Urteil ist zur Bankenunion, was jetzt in der vergangenen Woche beschlossen wurde. Da wurde die Bankenunion durchgewunken. Und warum ich das nicht gut finde, wenn Karlsruhe da einfach sagt, ja, können wir so machen, weil es Risiken aufhäuft, diese Bankenunion, die möglicherweise so nicht gedeckt sind. Nämlich, das eine ist, die EZB überwacht sämtliche Banken und die BaFin hat noch so eine kleine Restüberwachung, aber so richtig viel haben sie nicht mehr zu sagen.
Bei 1600 Banken überwacht die BaFin in Deutschland ich glaube, die 21 größten überwacht die EZB, länderübergreifend tätig sind und weil das absolut richtig ist, weil diese Institute auch länderübergreifend
geschäftigt. Du müsstest mal das Urteil des EuGH lesen, da war die L-Bank, so eine ganz kleine Bank, die hat gesagt, wir wollen nicht von der EZB überwacht werden, wir sind klein genug, und dann hat das EuGH gesagt, für die Bankenüberwachung ist allein zuständig die EZB. Also man muss sich mal auch die Urteile drumherum angucken und nicht nur das, was jetzt irgendwie in dem Urteil gesagt worden ist. Und das Zweite, das ist aber gar nicht das große Problem, es geht um Bankenabwicklung, da ist ja so ein Bankenabwicklungsfonds geschaffen worden, da müssen die Banken ja selbst was reinzahlen, dann sind irgendwie im Jahr 2024 sind dann ungefähr 60 Milliarden in so einem Topf drin. Das Problem ist nur, 60 Milliarden, wenn eine richtige Bankenpleite mal ist, wird natürlich nie reichen, und da kommen wir halt in so ein Problem rein, dass dann möglicherweise die Staaten eingreifen müssen, dass dann möglicherweise so eine Art Schattenhaushalt auf den deutschen Bundeshaushalt zukommt, wo die Parlamentarier kein Zugriffsrecht haben, sondern wo sie dann einfach sagen müssen, okay, müssen wir genehmigen, so wie bei der Griechenlandhilfe.
Aber darum ging es ja gar nicht im Urteil.
Doch. Und im Urteil ging es jetzt darum, um die Frage, ist der Deutsche, der das Parlament wählt, hat der Einfluss darauf?
Nein,
es ging ums Demokratieprinzip. Die Frage war, hat der Deutsche genügend Einfluss darauf, was im Parlament passiert, was im Haushalt passiert und ob das mit Europa...
Das ist eine falsche Darstellung. Das war noch nicht das Urteil. Das Urteil ging konkret um die Bankenaufsicht. Ja, darf die EZB auch deutsche Banken beaufsichtigen, die größten Banken? Ist das okay oder ist das nicht okay?
Das war die eine Sache.
Und die andere Sache war dieser Abwicklungsfonds, in den die Banken einzahlen.
Und das Geld nicht ausreicht. Und bei 50 Milliarden, das reicht nicht aus.
Es geht nur um diesen Bankenrettungsfonds der Banken. Ob der legitim, ob der okay ist oder nicht.
Und da wurde aber auch, da hat ja das Bundesverfassungsgericht sogar angemerkt, wäre es ein bisschen problematisch mit dem Demokratieprinzip, weil da möglicherweise auch Risiken auf Deutschland zukommen. Aber am Ende haben sie es halt durchgewunken. Und das Gleiche wird wahrscheinlich passieren mit dem zweiten Urteil, was ja auch in der vergangenen Woche besprochen worden ist, ob die EZB Staatsanleihen kaufen kann und ob das Staatsfinanzierung ist. Weil auch da gibt es das Problem, wenn dann irgendein Staat mal pleite geht in der EU, dann kommt auf die Halter der EZB, da ist Deutschland der Größte, auch Risiken zu, die wir dann auch einfach in so einem Nebenhaushalt bekommen, wo aber die Parlamentarier keinen Einfluss haben. Und da ist das Demokratieprinzip tangiert, weil nämlich du als Dietmar Deffner nichts machen kannst, um welche Risiken abzuwenden. Und die Parlamentarier können das auch nicht machen. Und deswegen finde ich zumindest, soll das Bundesverfassungsgericht mal ganz klar sagen, hört zu, liebe Politik, wenn ihr solche Gesetze macht, wenn in Europa Risiken entstehen, dann soll das auch so im Grundgesetz vermerkt sein, dass es Risiken gibt und dass du ganz klar weißt, da wird gehandelt, dort wird gehaftet, und nicht, dass es so ist, du haftest in Deutschland, aber gehandelt wird in Brüssel, und wenn du Handeln und Haften entkoppelst, dann hast du halt so eine ganz komische Mischung, und das hat halt mit Demokratie nicht mehr so viel, auch in meinem Verständnis, zu tun, und deswegen finde ich, hätte das Bundesverfassungsgericht da mal größere Grenzen setzen müssen. Aber was es halt macht, die roten Linien, die es immer wieder setzt, immer weiter ausweiten, und deswegen mein Bär der Woche. Das Bundesverfassungsgericht.
Mal, über Bären der Woche wollen wir noch was nicht diskutieren, aber zwei Anmerkungen. Erstens, zu den Anleihenkäufen gibt es ein Urteil, schon ein ganz klares Urteil des EuGH, dass das sozusagen absolut legitimiert hat und anerkannt hat, dass die EZB hier gemäß ihrem Auftrag handelt. Dieser Auftrag ist übrigens in den Verträgen geregelt, ja, in europäischen Verträgen, die von den einzelnen Parlamenten abgenommen wurden, die Demokratie theoretisch und praktisch vollkommen in Ordnung sind. Und der EuGH hat gesagt, die handeln gemäß ihrem Auftrag. So, das passt hier nicht, aber das wurde höchstrichterlich jetzt so anerkannt vom EuGH schon, und das Bundesverfassungsgericht berät noch darüber. Und dann würde ich doch dazu appellieren, auch Demokratie und staatstheoretisch, dass man dann auch die Urteile des höchsten deutschen Gerichtes anerkennt. Ja?
Das Europäischen, meinst du?
In dem Fall jetzt erstmal des Bundesverfassungsgerichtes, gegen das du wetterst, und des Europäischen sowieso. Und letztendlich die Kläger, das sind ja die gleichen Verdächtigen, die gegen jede sozusagen europäische Initiative zu Felde ziehen. Da ist der AfD-Gründer Bernd Lucke dabei, und der hat diese Partei gegründet, ja, erst als Anti-Euro-Partei, und wir wissen, was heute draus geworden ist, ein brauner Sumpf, von dem sich selbst Lucke distanziert, aber das sind genau die Leute, die mit dieser Politik sozusagen diese Geister rufen, und immer gegen Europa wettern und gegen jede sozusagen Verlagerung von nationalen Zuständigkeiten auf die europäische Ebene. Wenn wir ein stärkeres, ein gemeinschaftliches Europa bauen wollen, dann wird da auch kein Weg daran vorbei.
Das ist ja
vorbeiführen.
Okay, nur ja? Dann sollst du es auch gesetzlich, dann musst du das Grundgesetz einfach ändern. Ich habe nichts dagegen gegen diese Sachen. Wenn du Europa stärker miteinander integrieren willst, dann musst du aber die Gesetze ändern. Du kannst nicht einfach in Brüssel fuddeln und dann sagen, naja, gucken wir mal, wie das funktioniert.
Aber ich weiß jetzt nicht, wofür ich für eine Bankenaufsicht, so, und eine Bankenaufsicht, und gerade sprichst du von Haftung, ja?
Ja, da geht es um Haftung.
Ja, aber das ist doch ein Schutz des deutschen Sparers, wenn die großen europäischen Banken europaweit kontrolliert werden und nicht von ihren nationalen Instituten, ja? Wenn die italienischen Banken nicht von ihrer nationalen Bankenaufsicht, die vielleicht dann
und
wieder, würdest du dann vielleicht wieder sagen,
denn
die Italiener
dann
drücken da wieder alle Hühneraugen
zu. Ja, aber ist auch passiert.
Ja?
Ist auch
nein,
passiert,
die EZB kontrolliert die europäischen Großbanken
unter
einheitlichen
Regularien und hat dann aber den Italienern gestattet, dass sie die letzten Banken alle gerettet haben.
Ja,
aber egal, es wird nicht, wir werden ja nicht auf den grünen Tag. Wir sollten jetzt mal zum Thema kommen.
Kommen wir mal zum
Nach
Thema.
Nach Minute 48.
So. Heute
es
wird
geht.
Nicht überzogen.
Es geht. Um das bedingungslose.
Wir machen heute mal ein neues Thema, haben wir bisher noch nie diskutiert.
Haben wir noch nie diskutiert, aber ich finde es ein spannendes Thema. Und ich finde es insofern spannend, oder das hat sich mir aufgetan, das Thema, weil die Lage am Arbeitsmarkt sich eintrübt. Wir haben jetzt zuletzt, hat sich ja die Zahl der Arbeitslosen auf 2,283 Millionen erhöht. Und wir haben jetzt schon seit 3 Monaten eigentlich eine Stagnation oder sogar einen leichten Rückgang der Beschäftigung am Arbeitsmarkt. Und dann merkt man halt, das Beschäftigungswunder geht so ein bisschen vorbei. Und das Zweite, warum ich...
Soweit einverstanden.
Das Zweite, was und die Frage ist ja jetzt... Ist das jetzt, sind das Vorboten eines längeren Abschwungs oder was auch immer? Wir wissen es nicht. Aber da wir es nicht wissen, stellt sich auf jeden Fall die Frage. Und das Zweite, warum ich jetzt so ein bisschen, ich war ja früher auch gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen und habe meine Meinung geändert. Mhm. Jetzt waren die Schulferien, sind jetzt zu Ende. Da ist man vielleicht etwas, wie soll ich sagen, etwas melancholisch gestimmt.
Da legt man sich gerne mal in die Hängematte und denkt, ach Mensch, eigentlich würde ich gar nicht mehr aufstehen wollen. Würde ich jetzt hier einfach mal einen Betrag X überwiesen bekommen?
Nein, es geht
nicht
um die Hängematte.
Würde ich einfach liegen bleiben? Warum muss ich denn jeden Tag zur Arbeit?
Okay.
Diese ganze Mühsal.
Genau. Da haben wir genau das Thema, was der Defner jetzt hier schon aufgebracht hat. Das Hängemattenargument, was dagegen spricht. Aber ich habe ganz viele Menschen auch getroffen im Urlaub oder sonst wie, die nicht dieses Hängematten, sondern die hatten ein Ziel im Leben, die hatten eine Vision im Leben, die hatten Spaß zu arbeiten. Was weiß ich, von dem Menschen, mit dem ich im Zug gesessen habe, der bei einer Stiftung gearbeitet hat, war so froh, dass er irgendwie was zu Bildung beitragen konnte. Und wir beiden, Defner und ich, wir arbeiten doch auch, wir kriegen keinen Cent mehr, dass wir hier diesen Podcast machen.
Weil wir Spaß haben.
Genau. Und so gibt es ganz viele Leute, die das machen. Und wenn wir jetzt unsere Politik danach ausrichten, dass wir immer nur die Faulenzer sehen, dass wir immer nur die Hängematten-Typen sehen, dass wir immer nur sagen, das ist eigentlich das Menschenbild. Und im Urlaub habe ich halt festgestellt, vielleicht ist das falsche Menschenbild. Vielleicht muss man die Menschen mal sehen, dass sie nach was streben, dass sie Freiheit lieben, dass sie sich verwirklichen wollen, dass sie frei von Angst, von Sorge sein wollen. Und da kommt halt die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das die Idee ist ja dahinter, jeder bekommt unabhängig von der Bedürftigkeit, also egal, was du auf dem Konto hast oder ob du einen Job hast, kriegst du eine bestimmte Summe. Das hat den Vorteil, dass du immer weißt, diese Summe habe ich. Und du musst nicht, wenn du irgendwie arbeitslos wirst, erstmal zum Amt gehen, nachweisen, was du hast, deine Bedürftigkeit irgendwie nachweisen. Du musst nicht irgendwie dein ganzes Sparvermögen aufgeben, sondern du weißt, das kriege. Und als Rentner musst du nicht Angst haben, dass du in die Altersarmut abrutschst, dass du nichts kriegst, sondern du weißt, das ist mein bedingungsloses Grundeinkommen. Also es nützt den jüngeren Menschen, es nützt den älteren Menschen. Und das ist das Wunderbare. Und die Idee zu sagen, ich kann auch mal einen Job aufgeben, wenn er mir nicht gefällt. Und wenn mein Chef ein blöder Chef ist, kann ich es einfach wegwählen. Das ist einfach eine wunderbare Sache, die mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist. Und das Zweite, warum es auch noch großartig wäre, es gibt viele Jobs, die sozial sehr wertvoll sind, die aber unterbezahlt sind. Und die Leute, die heute vielleicht Müllmann sind, die Kita-Erzieherin sind, die wichtige Jobs machen, Krankenschwester, die könnten einfach in den Streik gehen und können sagen, mir doch egal, ich verdiene ja da viel Geld. Und dann würde sich dieses Verhältnis ändern. Da würden die nämlich ein viel höheres Einkommen bekommen. Und der Banker oder sonstige Bullshit-Jobs, wo du irgendwie E-Mails schreibst den ganzen Tag oder Finanzprodukte, die kein Mensch braucht oder sonst was, die
oder Journalisten auch, natürlich mit ihnen.
Nein, du hast ja auch noch Informationen, die du den Leuten veredelst und bringst. Das ist schon noch ein Job, der sozial wertvoll ist.
Wenn er zum Beispiel Kommentare gegen die EZB schreibt. Oder
Defner. Auf jeden Fall ist das ein Job, wo Leute informiert werden, wo du Leuten irgendwie... Das
aber
ist
der
schon
Banker
noch ein,
ist nicht wert.
Das ist schon, naja, also der Banker wäre weniger, der könnte streiken, wie er wollte, da würde keiner sagen, komm, geh mal wieder
Banker
arbeiten.
Der Banker ist sehr wertvoll, weil er Kredite zur Verfügung stellt. Damit,
das macht mittlerweile, gibt es auch Online-Banken.
Damit Firmen expandieren können.
Und dann hättest du mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, das ist vielleicht noch der Gedanke zu Ende, auch noch so eine Neugewichtung von Löhnen, dass du einfach sagen könntest, die wichtigen Jobs, was die Leute anerkennen, die würden dann auch besser bezahlt, weil im Hintergrund immer dieses Grundeinkommen wäre und die Leute sagen könnten, dann mache ich es halt nicht mehr. Und dann würden die Leute erstmal aufwachen und denken, oh Mist, eine Krankenschwester brauchen wir ja wirklich. Das brauchen wir ja wirklich. Und deswegen würden die dann mehr kriegen. Und deswegen wäre ein Grundeinkommen was Positives. Okay. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Idee. So.
Ja, wunderbar gesprochen von Freiheit und Vision und so weiter. Das ist doch alles wunderbar. Ich glaube auch, dass man das auch erreichen kann in einem Beruf, für den man von seinem Arbeitgeber gut oder schlecht bezahlt wird, so dass das schon auch möglich ist. Und ich glaube immer an eine gewisse ökonomische Steuerung, dass die wichtig ist, dass das Prinzip fördern und fordern, wie ich das auch oft schon zur Hartz-IV-Debatte gesagt habe, wichtig ist. Und dass man eben auch Anreize schaffen muss, dass die Leute eben was tun. Es gibt sicherlich diese Idealisten, die sich auch ehrenamtlich engagieren, die auch umsonst irgendwo arbeiten würden. Aber ich glaube, die ganze große Masse der Menschheit ist einfach doch irgendwie träg. Homo homini lupus is. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, ja. Oder er ist, nein, ist aber wenn man sich selber anschaut.
Wenn es keine Gesetze gegen
Nein, aber wie du sagst, man liegt doch einfach dann gerne in der Hängematte und wenn man irgendwie vielleicht nicht immer zur Arbeit müsste, dann würde man einfach sagen, ach Mensch, ich habe echt keinen Bock. Und dann herrscht das Null-Bock-Prinzip vor und dann kriegt man den Arsch nicht hoch. Und das Gefährliche ist ja, das sieht man ja eben beim Thema Hartz IV Harzer, sozusagen, wenn man Harzer wird. Und die Problematik ist ja da ähnlich, weil es ist ja schon, gibt ja in Deutschland im Prinzip schon ein mehr oder weniger Grundeinkommen. Das ist eben Hartz IV. Es ist zwar nicht bedingungslos, weil man dann immer noch zum Amt marschieren muss und irgendwie nachweisen muss und ab und zu mal sich irgendwo vorstellen muss.
Aber wenn, man
sich blöd anstellt, gut, wenn dann schon Vermögen hast. Aber du sprichst ja gerade von einem kleinen Einkommen und so weiter. Wenn du nie angefangen hast, ein Vermögen aufzubauen, sondern einfach nur die Harzer-Karriere angestrebt hast, dann ist das halt für viele auch eine Karriere und das ist die Gefahr in diesem Grundeinkommen, dass man sagt, ich kriege nie wirklich den Arsch richtig hoch, um irgendwas zu machen und dann verlieren also gerade Jugendliche, gerade Berufseinsteiger halt einfach die Motivation, was zu tun, wenn es nicht die Geldmotivation ist, sondern wenn man das alles so bequem in den Schoß bekommt und in die Liege Hängematte reingeworfen bekommt, glaube ich, wir brauchen einfach Anreize und manchmal auch den Druck fördern und fordern, was zu tun und um dann auch den Spaß an der Arbeit und die Erfüllung eines Berufes auch im Sozialleben auf der Arbeit und so weiter zu finden und zu entdecken. Also ich finde, da gehört schon auch das ökonomische Prinzip dazu. Dann ist diese utopische, es klingt ja alles so ganz toll und so weiter, aber man muss sich halt einfach wirklich mal... Es ist eine absolute Utopie, weil die Frage ist, wer soll das bezahlen? Wie halt immer, ja. Ich meine, man kann immer ganz großartige, du hast ja noch nicht mal gesagt, wie viel es denn sein soll. Die meisten gehen ja von 1.000 Euro im Monat
800
aus.
800 bis 1.000 Euro bräuchtest du
und ungefähr. Da muss man halt mal sagen, 1.000 Euro, das ist ja ein absoluter, das kriegst du ja noch nicht, das ist ja noch nicht mal Mindestlohn. Also das ist ja, da würde ja jeder aufschreien, sozusagen, dass das überhaupt nicht sozial fair ist, sondern das ist wirklich, das ist ja Hartz-IV-Niveau. Ja? Das kriegst du mit einem normalen Hartz-IV-Satz, wo du ja dann deine Wohnung und deine Heizung und alles noch dazu bezahlt bekommst, kommst ja auch als Alleinstehender schnell auf 1.000 Euro. Und mehr ist es dann auch nicht. Also das ist nichts, was irgendwie ein Leben in Würde ermöglicht. Ja. Und auf der anderen Seite würden allein diese 1.000 Euro schon Unsummen verschlingen in Deutschland. Bei 82 Millionen Menschen sind das dann einfach im Monat 82 Milliarden Euro. Und das sind dann umgerechnet im Jahr knapp 1 Billion. Und das ist dreimal so viel wie der Bundeshaushalt.
Wie viel haben wir denn Steuereinnahmen? Ja? Wie haben wir Steuereinnahmen? Wie hoch sind die? Die sind mittlerweile auch bei 900 Milliarden fast. Wir haben Steuereinnahmen von 900 Milliarden.
Gesamtsteuereinnahmen über Bund, Länder, Kommunen, Sozialbeträge.
Du könntest ja an ganz vielen Stellen
Sozialversicherungen auch noch.
Du könntest ja an ganz vielen Stellen, die Sozialversicherung haben wir gar nicht, das ist nur Steuereinnahmen. Du könntest an ganz vielen Stellen sparen. Du könntest die ganze Bürokratie einschaffen zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur.
Da gibt es ja wieder viele Arbeitslose.
Es ist so viel hin und her und so viel Ineffizienz im System drin. Das könntest du alles sparen. Und dieses Menschenbild, dass wir alle Barbaren wären, wenn es kein Recht gäbe, ich finde, das ist von gestern. Wir müssen halt die Bildung verbessern, dass wir in jungen Jahren einfach den Leuten so viel Bildung vermitteln.
Ja, für Bildung verbessern bin ich auch.
Und so viel, dass du einfach Bock hast, einen coolen Job zu machen. Und diese Leute, die harzen, die hast du heute, die wirst du auch dann haben. Du wirst immer einen bestimmten...
Aber je leichter ist es ist, heute gibt es ja gerade für Jugendliche noch auch mehr einen Tritt in den Arsch und sag, krieg mal den Arsch hoch. Deswegen bin ich ja eben auch bei Hartz IV in der Debatte, die wir geführt haben, dafür, dass man da Sanktionsmechanismus eingreift, nicht wie die Grünen wollen, dass man sagen, unsanktioniert kriegst du immer dein Geld überwiesen. Aber zum Beispiel, ich finde, da braucht man einfach Jugendliche gerade in dem Alter, brauchen oft auch einen Tritt in den Hintern, um hochzukriegen.
Du könntest dich selbstständig machen. Du hättest die Kohle im Hintergrund. Du könntest
ein neues
Leben begehen.
All diese Dinge kannst du auch so. Du kannst auch so deinen Job kündigen. Es gibt ja Sozialversicherung, es gibt Arbeitslosenversicherung, die kriegst du auch, wenn du selbst kündigst nach ein paar Monaten. Es gibt, wie gesagt, am Ende der Nahrungskette dann Hartz IV. Da gibt es schon ein soziales Netz, das gespannt ist. Und das ist nicht unbedingt eine Hängematte. Das soll auch keine Hängematte sein.
Du hast natürlich deinen Gründungszuschuss, aber wenn der ausgelaufen ist und du hast so einen schlechten Monat, du wüsstest immer, du hättest eine Grundsicherung. Das ist ein wunderbarer. Also du bist frei von diesen, alleine wie viele Gedanken du daran verschwendest teilweise, arme Menschen, die kein Geld haben. Allein daran zu verschwenden, habe ich genug Geld, geht das? Wenn du das nicht mehr hättest, du könntest dir Gedanken um ganz andere Sachen machen. Du musst nicht über das Geld immer nachdenken, sondern wärst frei davon.
Frei davon und dann liegst du bloß noch auf dem Sofa und guckst Unterschichtenfernsehen.
Komm.
Also ich hab schon als 15-Jähriger bin ich in die Fabrik gegangen und habe am Wochenende oder in den Ferien gearbeitet, neben der Schule. Und ich war A, immer wieder dankbar, in die Schule zu gehen. Und B, habe ich einfach so gelernt, dass Geld auch erarbeitet werden muss und ich mir dann Wünsche erarbeiten kann. Und ich finde, das hat mir nicht geschadet. Ja? Und arbeiten schadet nicht. Und wie gesagt, junge Leute gerade müssen ihren Arsch hochkriegen. Und wer soll das bezahlen? Ich glaube nicht daran. Und es ist auch nicht sozial gerecht, weil es alle über den gleichen Kamm schert. Der Millionär kriegt dann genauso 1.000 Euro überwiesen im Monat, der es überhaupt
heißt
nicht
ja
braucht.
Bedingungslos.
Das heißt bedingungslos,
ja,
genau. Aber ein Schwerbehinderter vielleicht, der viel mehr Geld braucht, der kriegt dann auch nur 1.000 Euro. Wie soll der von 1.000 Euro leben? Ja, dann brauchst du dann doch wieder Zusatzleistungen. Und dann bist du wieder nicht mit dem über einen Kamm scheren. Also das sind so Utopien. Die sind wunderbar aufgeschrieben. Ich glaube nie, dass das in der Praxis funktionieren würde. In Finnland gab es ein Experiment dazu, ja. Ein paar Jahre nur und mit Arbeitslosen. Es hat gezeigt, die haben sich zwar besser gefühlt, sozusagen, waren auch gesünder und so weiter,
ja,
aber es hat überhaupt keine Effekte auf dem Arbeitsmarkt. Die haben nicht mehr oder weniger Jobs bekommen oder gesucht, als sie ohne dieses Grundeinkommen getan
hätten. Ja, aber haben auch nicht
weniger
gemacht. Man hätte ja auch denken können, wenn sie die Kohle kriegen, aber dann machen sie weniger.
Hauptsache, sie fühlen sich gut, oder?
Aber was eine Utopie ist, wenn du mal ins Mittelalter zurückgehst und siehst, wie wir heute leben, mit dem Wohlstand, da hätten die im Mittelalter auch gesagt, ey, was ist das für eine Utopie? Und manchmal muss man diese Utopien, das ist immer von der Perspektive aus, von der du guckst. Und wenn du in eine andere Zeitordnung dich zurückrechnest, wo die Leute noch irgendwie am Tag irgendwie 12 Stunden gearbeitet haben oder 15 Stunden oder wirklich erbärmlichen Bedingungen und jetzt sehen, wie cool du arbeitest, wie gut es uns geht, das hättest du damals auch gesagt, das ist eine Utopie. Und genau so kannst du auch diese Utopie
denken.
Ich bin auch
für eine Utopie einer besseren Welt, aber ich glaube, es gibt immer noch viel zu tun auf dieser Welt und es gibt auch viel soziale Arbeit, die getan werden kann und muss. Warum soll der Staat jemandem bedingungslos Geld in den Rachen werfen, wenn er sich auch für die Gesellschaft engagieren kann, wenn wir Roboter kriegen und so weiter, diese Angst ist ja da auch mal mit dem mitspielt. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem für Menschen immer noch viel zu tun im zwischenmenschlichen Bereich. Ja? Auch wenn es einen Pflegeroboter gibt, ist immer noch gut, wenn im Krankenbett, am alten Bett jemand sitzt und eine Geschichte vorliest, ein Händchen hält oder was auch immer.
Aber dann sagst du, aber mit deiner Argumentation, wo du alles effizient haben willst, wenn du gerade im Krankenbereich Effizienz, wenn du dich um jemanden sorgst, ist es immer ineffizient, weil du musst mit ihm reden. Und reden ist immer Zeit und reden kostet Geld. Und das ist immer eine ineffiziente. Deine Welt wäre so eine effiziente Welt, wo die Leute Geld kriegen und sonst was. Und da gibt es das nicht. Und wenn du aber
wenn ich den Leuten fürs Nichtstun Geld gebe, gebe ich ihnen doch lieber das Geld dafür, dass sie was tun, dass sie sich sozial einbringen, dass sie sich um andere Menschen kümmern, irgendeine Aufgabe übernehmen. Aber
die Experimente haben gezeigt, dass die Leute auch netter zueinander waren. Dass es einfach wesentlich netterer Umgang ist, dass die Leute sozialer werden.
Wenn wir beide mal ein Grundeinkommen bekommen, dann
würden
wir
uns in den Arm legen.
Ja.
Genau. Dann würden wir
aber das ist doch unser USP, unser Unique Selling Point.
Ja. Damit, wunderbar.
Dann wird es auch
damit
diesen Podcast nicht mehr geben.
Ja.
Also ich würde dann zu Hause bleiben.
Gut. Sehr gut.
Gut, jetzt haben wir wieder mal die Stunde überzogen. Es war ein wichtiges Thema.
Es soll ein wichtiges Thema und es wird auch ein wichtiges Thema bleiben. Ich finde es eins, vielleicht gibt es ja viele Zuschriften dazu.
Ein Zuschreiber regte noch an, wir sollen nochmal einen 26 Stunden Podcast machen, weil er fliegt demnächst nach Australien.
26 Stunden.
Aber das ist ja klimaschädlich, können wir nicht unterstützen, deswegen machen wir immer weiter.
Wir sollen es über die Schweiz mal machen, hat jemand anders geschrieben.
Genau.
Ja, Thema Schweiz.
Schweizer Franken und so weiter, würde ich gerne auch mal diskutieren.
Ja,
gut, viele Themen, vielen Dank für die Anregungen, schreibt uns weiter. Ja.
Oder schreiben Sie uns weiter,
ja,
noch ältere
folgt
Hörer,
uns auf Instagram,
genau.
Gebt uns 5 Sterne bei Apple. Ein Apple a Day keeps the Doctor away.
Sehr
schön. Schon mal gemacht heute.
Ja, gut. Schon mal, ja? Ja, ja, aber ja. Die Menschen, die dich wie uns regelmäßig hören, hören viele Sprüche häufiger.
Ja, so ist es. Das Leben wiederholt sich auch manchmal. Ja?
Gut.
Und ansonsten sagen wir Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben wie immer Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.